Ich bin dein Vater!
Oh mein Gott!
Lars!
Das fängt ja gut an.
Nein, nein, wir wollen deinem Vater nicht Unrecht tun. Das ist dir ein sehr, sehr netter und sehr lieber Mann, im Gegensatz zu seinem Sohn. Aber ich bin nicht sein Vater. Herzlich willkommen auf der Kommandozentrale von Star Wars. Wie geht's dir, lieber Lars?
Ganz gut geht's mir. Nochmal für alle, die zu hören, nicht zu gucken. Worauf ich hier gucken muss, ist ein Mensch mit schwarzem Hoodie, Kapuze über dem Kopf, der, wie du gesagt hast, in einer Kommandozentrale sitzt. Öfter mal was Neues.
Ja, dir ist noch nicht aufgefallen, und das ist eben das Pech für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass ich mir jedes Mal was Neues ausfallen lasse und selbst sogar vor Verkleidungen nicht zurückschrecke.
Ich glaube, da ist ein Loch hinten, zum Affen. Da ist ein Loch hinten drin bei dir in der Kommandozentrale.
Ein Loch in der Kommandozentrale, das ist sicherlich ein Angriff.
So sieht's aus. Bestimmt
haben die Rebellen mich angegriffen.
Aber das ist doch eine super Überleitung.
Ach, oder? Ne? Das war
doch heute, weil heute ist ja mal ein schöner Tag. Heute kann ich mich zurücklehnen und höre dir zu und gebe zwischendurch mal schlaue Kommentare oder mehr oder weniger schlaue Kommentare.
Das ist doch toll. Das habe ich mir aber nicht so gedacht.
Aber ich kann mal mit einer kleinen persönlichen Anekdote anfangen. Mein Sohn ist gerade in der 9. Klasse. Und in der 9. Klasse macht man, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in Nordrhein-Westfalen ist das wohl so ein Praktikum, Schülerpraktikum. Sucht sich eben ein Unternehmen aus, in dem man ein Praktikum macht. Und der Sohn wollte Praktikum machen beim hiesigen, es nennt sich Warnbach-Talsperrenverband. Wir wohnen hier in der Nähe einer Talsperre. Ab und zu poste ich auch mal Bilder davon. Eine Trinkwassertalsperre. Und da wollte er ein Praktikum im Chemielabor machen. Mighty Nyung Kim hat ihn angefixt, was Chemie angeht. Und der hat vor einem halben Jahr da eine Zusage bekommen, natürlich unter Vorbehalt, so wie alles derzeit unter Vorbehalt ist. Und dann Anfang des Jahres hat er dann leider die Absage bekommen, also das Schülerpraktikum hätte diese Woche anfangen sollen. Und er hat eine Absage bekommen, leider. Und zwar wegen des Schlagworts kritische Infrastrukturen. Da die Wasserversorgung natürlich auch eine kritische Infrastruktur ist, ist das Risiko zu groß, Schülerpraktika dieses Jahr umzusetzen, damit die Belegschaft eben nicht dem Risiko von Krankheit ausgesetzt ist. Und deswegen hat er sich jetzt doch was anderes gesucht. Und das ist ja auch unser Thema für heute dann.
Ach, wie du wieder diese schöne Überleitung gemacht hast, ne? Ja, kritische Infrastruktur habe ich angeregt, weil es mich aus vielerlei Gründen beschäftigt und was uns alle beschäftigt.
Ja.
Denn derzeit hört man ja immer wieder, auch gestern, Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler Lauterbach wurde abgewascht, warum weiß ich auch noch nicht, aber egal. Auf jeden Fall, wir müssen darauf achten, dass die kritische Infrastruktur Krankenhaus, sprich sehr, sehr oft unter dem Argument, wir brauchen genug Personal, genug Pflegepersonal und Ärzte, nicht überfordert werden darf. Deshalb müssen wir jetzt hier auch weiterhin aufpassen und uns impfen lassen. Das nur als ein kleines Appell meinerseits dazu. Aber kritische Infrastruktur ist mehr, lieber Lars.
Ja, und auch wieder irgendwie, also es sind zwei Gedanken, die ich da habe. Das eine ist, es ist ja wieder klar, dass man halt darüber redet, wenn das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist. Also dass es hier kritische Infrastrukturen in Deutschland gibt, die besonders geschützt werden müssen, sollte ja jetzt eigentlich nichts Neues sein. Das ist das eine. Und das zweite, und das geht ja dann in die Richtung, so wie du auf kritische Infrastrukturen guckst, ist, dass halt jetzt hier das Personal sich angeguckt wird und geguckt wird, wie das Personal halt geschützt werden sollte, was natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt dabei ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass über die letzten Jahre das Thema Technologie, IT in Sachen kritischer Infrastruktur so ein bisschen vernachlässigt worden ist, oder?
Zumindest scheint es nicht unbedingt primär im Fokus zu sein. Ja. Wir haben uns natürlich wieder hervorragend vorbereitet, der Lars und ich. Ne? Wir haben uns ja ein paar Artikel rausgesucht. Ich habe mir jetzt mal, als ob ich es geahnt hätte, jetzt mal bezüglich Deutschland rausgesucht. Das ist nur eine von unzähligen Meldungen, die eigentlich die letzten Wochen und Monate erschienen sind. 20 Exchange-Server in der öffentlichen Hand waren für eine Sicherheitslücke anfällig. Kriminelle hätten die Kontrolle übernehmen können. Es war nur eine Nachricht vom 14.01.2022, wo man einige Exchange-Server von Stadtverwaltung, hier gibt es auch eine schöne Liste dazu, Volkshochschulen, Theater und so weiter und so fort, entsprechend geprüft hat und da gemerkt hat, jo, die Dinger sind angreifbar, die können relativ einfach gehackt und übernommen werden. Dann kann man sagen, jo, Stadtverwaltung, Volkshochschule, Theater, alles nicht so schlimm, ne?
Ja, Stadtverwaltung, also ich meine, dass das Theater oder kulturelle Einrichtungen nicht unbedingt Prio 1 sind, hat man ja auch während der Pandemie gesehen, um mal hier auch nochmal eine kleine Kritik loswerden zu lassen. Also da wurden ja kulturelle Einrichtungen ja durchaus auch als zumindest temporär als Vernachlässigung gesehen oder als vernachlässigenswert gesehen. Stadtverwaltung würde ich dann schon mal anders sehen, oder? Weil ich meine, die Stadtverwaltung ist jetzt nicht so, dass die eine eher, dass die eine unwichtige Rolle spielt in der, was Infrastruktur, was eben auch Bürgerinnen und Bürgerdienste angeht. Also da hört dann das Harmlose schon auf, würde ich sagen.
Ja, das war natürlich auch eine mehr rhetorische Frage gewesen, ja. Denn kritische Infrastruktur leicht natürlich von links nach rechts, von der Bundes- bis zur Landesverwaltung bis zu deiner
Wassertalreinigung.
Wasserversorgung, ja, das sind ja alles Themen, die uns hier entsprechend beschäftigen sollten und beschäftigen müssen. Und wir haben es ja auch erlebt vor kurzem, Log4j als Sicherheitsbedrohung. Aber das Ganze hat eine ganz andere Historie. Ja? Und da sind wir beide über einen Artikel im Spiegel gestoßen, der ist vom 23.01., also ganz, ganz aktuell, von Patrick Beuth. Streit um 1,4 Milliarden Dollar. Versicherung darf Computerwurm NotPetya nicht als Kriegsakt deuten. Hintergrund, der Cyberangriff auf die Ukraine. 2017, da wurde auch der Pharmakonzern Merck und andere wurden betroffen und sind entsprechende Schäden entstanden und man ist versichert, man wollte die Versicherung nicht zahlen, nun muss sie aber zahlen. Was steckt denn aus deiner Sicht dahinter, jetzt mal ganz losgelöst vom leidigen Thema Versicherung?
Was jetzt wohinter steckt? Hinter diesem Urteil oder hinter dem größeren Thema?
Hinter dem, was du sagen magst. Okay, also hinter dem, was du sagen magst, steckt ja nicht so viel.
Also ich meine, jetzt bei diesem speziellen Fall geht es natürlich um Geld, aber es geht, glaube ich, insgesamt auch um Geld. Ja, es sind halt ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also ich meine, so geopolitisch das Thema jetzt Ukraine, Russland, USA-Konflikt, neuer Kalter Krieg und so weiter, das ist ja so eins, was jetzt eher in Richtung, ja, wie ich gesagt hatte, Ukraine-Konflikt geht, aber da spielt natürlich auch der sogenannte Cyberkrieg ja auch eine Rolle. Also das ist halt der eine Aspekt, dass Infrastrukturen eben auch wirklich als eine Art Krieg zu führen gesehen wird. Insofern, was du jetzt gerade jetzt zitiert hast, geht ja schon in die Richtung und das ist ja schon auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Also das ist das eine. Es geht letztendlich dann schlicht um Geld. Es geht darum, eben zu erpressen und da eben dann Geld der öffentlichen Hand oder den Unternehmen von den Unternehmen zu erpressen. Ich glaube, da passiert auch noch mal sehr viel mehr, als man so gemeinhin als Otto Normalbürgerin und Otto Normalbürger mitbekommt. Also es hat halt ganz viele unterschiedliche Aspekte. Aber die Frage ist ja jetzt auch, was ist denn die Lösung? Also wo muss man denn da ansetzen, deiner Meinung nach?
Also bevor wir zur Lösung kommen, möchte ich doch noch mal zitieren, weil ich finde sehr auch mal viel sagen und es ist einfach nicht im Bewusstsein. Also es geht um das amerikanische Pharmaunternehmen Merck & Co., nicht um unsere Merck hier in Darmstadt in die Ecke. Zumindest mal wissen wir es nicht. Da ist im Spiegelartikel nochmal ein zweites Zitat, das ich gerne einbringen möchte. Der NotPetya-Befall kostete Maersk, den Logistikunternehmen, rund 300 Millionen Dollar. Wichtige Daten ließen sich nur wiederherstellen, weil ein einziges Backup in Ghana damals zufällig durch einen Stromausfall vom Netz getrennt war und daher nicht überschrieben wurde.
Schwein gehabt. Das ist schon eigentlich ist es schon wieder fast lustig, oder?
Ja, mir fehlt da so ein bisschen der Humor, aber es passt natürlich jetzt auch gerade zu den aktuellen Sicherheitsvorfällen mit Log4j und in Gesprächen, die ich auch mit einigen unserer Experten von Kindrill geführt habe. Schaut, dass ihr gut Backups habt und auch Backups eine gewisse Zeit lang aufbewahrt, die nicht online habt, sondern entsprechend hier darauf zurückgreifen könnt im Worst Case, dass eben alles infiziert ist. Und wir wissen ja nicht, was mit Log4j alles noch wo bei wem schlummert, was bekannt geworden ist und was nicht bekannt geworden ist.
Ja, da ja, hat ja auch ein Kollege von dir, da hattest du ja auch ein Gespräch mit einem Kollegen von dir, der ja auch gesagt hat, das Ausmaß kann halt, oder es ist halt wahrscheinlich, dass das Ausmaß dann schon ein bisschen dauert, bis man das erkennt, ne? Weil halt jetzt eben, wie du gesagt hast, halt Gefahr dann eben auch irgendwo unentdeckt eben schlummern könnte und dass eben aufgrund der Tatsache, was du gerade auch nannte, bei dem Beispiel jetzt hier mit dem Versicherungsunternehmen nanntest, dass halt sich um Backups nicht so richtig gekümmert wird, dass vielleicht auch dann nicht, dass da eben nicht Vorsorge getroffen wurde, dann auch nachdem dieser ganze Log4j-Vorfall dann eben aufgedeckt worden ist, dass da Unternehmen halt sich einfach angreifbar gemacht haben, ne? Und dass erst in einem Jahr vielleicht dann kommt. Man weiß es nicht.
Und als ob CSO Deutschland geahnt hätte, heute Morgen in meinem Newsletter, den ich bekomme, da war dann eine Zusammenfassung, Artikel, den ich hier vor mir habe, Chronik eines Cyberkriegs, Russland gegen Ukraine. Und hier hat die Cynthia Brumfield entsprechend aufgelistet, was jetzt seit Januar eigentlich in der Auseinandersetzung Ukraine-Russland passiert ist. Am 15. Januar fand Microsoft zerstörerische Viper-Malware auf Dutzenden von Computern der ukrainischen Regierungsbehörden. Und diese wurden dann entsprechend das wieder veröffentlicht. Und es gab am 13. und 14. Januar auf ukrainische Websites. Es gab dann eine Aktion, die viele überrascht hat, am 14. Januar. Russland, ja, man höre und staune, schaltet die Ransomware-Gruppe Rewile, wie immer man es korrekt ausspricht, aus. Also Russland hat eine Hackergruppe, eine ja, Ransomware-Gruppe ausgehoben, die russische Regierung. Am 15. Januar, Microsoft enthüllt Entdeckung von Malware auf ukrainischen Websites. 16. Januar, Ukraine macht Russland für den Angriff auf Websites verantwortlich. Und so weiter und so fort. Also man sieht hier auch eine Dimension, gerade in dem Bereich, wo wir uns auch alle mit beschäftigen, den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Eine Spannung, ja, ein potenzieller Krieg ist heute immer ein Cyberkrieg, Fragezeichen. Auch?
Auch ein Cyberkrieg, würde ich sagen, oder? Also ja, kann ich nur mit Ja beantworten. Offensichtlich, wenn man das eben hört, was du gerade da vorgelesen hast. Und wie gesagt, ich denke mal, da ist noch sehr, sehr, sehr viel mehr, was die Öffentlichkeit halt so nicht mitbekommt.
Ja, lassen wir uns mal dann ein Stück zurücklehnen von der Ukraine und schauen wir auf unser Land, schauen wir links und rechts. Ja, du hast ja schon angesprochen, was kann man tun, was sollte man tun? Wie ist dein Gefühl in der ganzen Situation? Wir haben ein BSI, wir haben sicherlich auch kompetente Leute, aber nehmen wir die Sache wirklich so ernst, wie wir sie nehmen sollten?
Ja, also ich weiß nicht, wenn man jetzt optimistisch drauf guckt, dann könnte man ja vielleicht meinen, dass die letzten Neuigkeiten, die es so gab, dass auch eben die Erfahrung aus der Pandemie, dass das vielleicht so ein Erweckungserlebnis war. Aber davon gab es ja auch schon einige in den letzten Jahren. Und so langsam fehlt mir da, glaube ich, der Optimismus, dass das wirklich konsequent angegangen wird. Und also nochmal, ich meine, ich bin da jetzt ja absolut kein Experte, deswegen tue ich mir da auch schwer, jetzt da irgendwie großartig Lösungen zu finden oder Lösungen zu definieren. Und vor allen Dingen, die Probleme sind ja so vielfältig. Es geht ja über die Infrastruktur, die halt die kritische Infrastruktur, die eben zum Großteil veraltet ist. Es geht es gibt das Problem eben, was du gerade gesagt hattest, des Bewusstseins, ne? Also jetzt zum Beispiel dann eben Backup, einfach die simple Backup-Lösungen dann eben immer wieder durchzuführen. Fachkräftemangel ist dann nochmal ein Punkt. Also das halt einfach auch, denke ich mal, die entsprechenden Expertinnen und Experten in den Behörden, in den Unternehmen dann auch fehlen, weil vielleicht dann auch wieder bei der Ausbildung eben nicht genug Wert darauf gelegt worden ist. Also wenn man irgendwie über diese ganzen Ursachen und die ganzen Auswirkungen nachdenkt, da könnte einem ja schon schwindelig werden. Also wie gesagt, ich tue mir schwer mit Lösungen und auch mit Prognosen da.
Ich suche gerade parallel, aber das werde ich so schnell nicht finden, weil ich natürlich nicht gleichzeitig reden und suchen kann. Beim Handelsblatt, wie viele IT-Kräfte wir suchen in den nächsten Jahren. Ich glaube, es war eine sechsstellige Summe an IT-Fachkräften, die entsprechend benötigt werden. Also es stimmt ja nicht so optimistisch und auf der anderen Seite hört sich es aber auch so an, dass die notwendigen Hausaufgaben oft nicht gemacht werden. Du hast das Thema Backup angesprochen. Das zweite Thema ist, was fast genauso, ja, populär ist das falsche Wort, durchschlagende Effekte haben kann, ist, die Patches werden nicht eingespielt, die neuesten, sondern das wird irgendwo mal liegen gelassen. Vielleicht gar nicht aus bösem Willen, vielleicht auch einfach aus Überlastung oder Name It
Unkenntnis.
oder
Ja.
Unkenntnis, sodass eben System wie der Exchange-Server, der ja mal als E-Mail-Infrastruktur sehr, sehr oft gesetzt ist, eben angreifbar ist. Es gibt Dinge, die entsprechend jeden persönlich betreffen. Phishing, gefakte E-Mails. Wann hast du die letzte gefakte E-Mail bekommen?
Heute Morgen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also, ja, andauernd. Und die werden auch immer besser. Also, ich bekomme auch jemanden mittlerweile, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Art IT-Fachkraft bei uns hier in der Familie. Also, ich kriege schon immer wieder mal von meinem Bruder oder von meiner Mutter irgendwie eine Nachricht, sagt, ich habe hier eine E-Mail von dem und dem bekommen oder davon bekommen. Ist das echt oder nicht? Ich meine, meine Standardantwort ist eigentlich immer, nein, ist nicht echt, lösche es, weil in den meisten Fällen ist das so. Oder wenn man halt schon eine gewisse Unsicherheit hat, dann ist es halt eine gefakte E-Mail, wie du sie nennst. Also ja, andauernd, jede Stunde, würde ich mal sagen, mindestens eine.
Also dieses Beispiel einfach mal die persönliche Bedrohung in Anführungsstrichen zu sehen, wo es nur um die Millionen geht, die der Lars Basch irgendwo gebunkert hat und die Cyberverbrecher jetzt gerne einfach mal abzocken würden.
Ja,
Aber
oder
diese.
umgekehrt, die Leute wollen, die wollen mir 1 Million oder 100 Millionen schenken. Solche E-Mails bekommt man ja auch.
Ja, die kriegen wir ständig.
Ja,
Genau.
eben.
Deshalb bist du auch so ein reicher Mann in jeder Beziehung. Ja, also die persönliche Bedrohung. Auf der anderen Seite gehen diese E-Mails natürlich auch in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen ein. Attachments werden verschickt, die entsprechend infiziert worden sind. SMS gehen mittlerweile rum und WhatsApps, wo Links drin sind, auf die man klicken soll. Mein beliebtes Beispiel, ja, meine Freunde. Hey, I'm Leo. I'm calling you from Microsoft. And have a security problem. Can you give me your password? Also auch vielfältigste Art und Weise, aber ich möchte das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Die persönliche Bedrohung, die Bedrohung von Unternehmen und zurückgehen zum Thema kritische IT-Infrastruktur, denn ich glaube schon, wir sind uns nicht darüber im Klaren, dass vieles einfach stehen würde, wenn es hier zu einem massiven Cyberangriff kommt. Und viele sagen ja voraus, wir werden das in diesem Jahr zum ersten Mal erleben. Ich glaube, das Gespräch von Alex Armbruster, Carsten Knob von der FAZ, wenn ich meinen Freund Axel Oppermann höre, 2022 ist das Jahr der Cyber Security und von vielleicht den ersten großen Angriffen auf unsere Logistik, auf unsere Infrastruktur.
Und ich habe jetzt den Handelsblattartikel gefunden, den du erwähnt hattest. Also laut diesem Artikel heißt es, bis 2030 gehen in Deutschland so viele Beschäftigte aus den geburtenstarken Jahrgängen in Rente, dass etwa 3 Millionen Vollzeitkräfte fehlen werden. Und dann außerdem besteht ein riesiger Bedarf an über 1 Million IT-Fachkräften. Ja, da ist ein bisschen was zu tun.
Es war sogar siebenstellig. Ich wusste es nicht mehr. Ich war schlecht vorbereitet. Danke, dass du es rausgesucht hast. Ja, Conclusio. Was können wir jetzt hier eigentlich sagen? Wir sind beide jetzt keine Experten. Man kann sicherlich sagen, macht eure Hausaufgaben. Sowohl, vor allem natürlich, wenn wir über kritische IT-Infrastruktur, Infrastruktur reden, in der Verwaltung, in den Unternehmen. Dass eure Systeme so sicher wie möglich sind und zu den Hausaufgaben gehört eben neueste Patches einspielen, Backup vorhalten und größte Schwachstelle, Ausbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiter, sensibilisiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend gegen Attacken, Ransomware-Attacken, Phishing etc. pp. Und bringt euer IT möglichst auf einen neueren Stand.
Absolut. Da könnte ich auch in dem Zusammenhang, weil das wollte ich auch nochmal sagen, dass das größte Problem ja dann wahrscheinlich doch vor dem Rechner sitzt. Das ist ja auch ein, ich weiß gar nicht, ob wir ihn schon mal empfohlen hatten. Es gibt ja den sehr hörenswerten Podcast Der Mann in Merkels Rechner. Ich weiß nicht, ob du von ihm weißt oder ihn gehört hast. Das ist eine Co-Produktion, glaube ich, von öffentlich-rechtlichen Sendern. Der Bayerische Rundfunk ist dabei, wo eben ein Cyber-Spionageangriff eben auf den Bundestag, auf eben auch Merkels Rechner nachverfolgt worden ist. Und das fing eben alles damit an, dass, glaube ich, eine Mitarbeiterin in irgendeiner Bundestagsabgeordneten eine E-Mail geöffnet hat, die sie nicht hätte öffnen sollen. Also damit fing es an. Und es endete eben damit, damit das höchstwahrscheinlich von Russland gesponserte Cyber-Angreifer eben dann irgendwann auf Merkels Rechner landen.
Ja, und das ist ja ein schönes Beispiel. Ich kannte ihn nicht nebenbei bemerkt, aber da, du bist ja auch der Gebildetere von uns beiden. Aber deutet natürlich auch schon wieder in die Richtung hin. Wir sind natürlich auch in einem Umfeld, ja, es passt zu meinem Outfit heute. Ja. Dunkel, schwarz-grau, russische Hackergruppen. Was weiß die russische Regierung? Was weiß die ukrainische Regierung? Was weiß die CIA etc. pp. Das alles ist natürlich ein sehr diffuses Licht und noch nicht ganz klar und deutlich. Aber das Thema wird uns weiterhin beschäftigen, befürchte ich.
Ja, und zum Schluss vielleicht, um die Klammer zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, zu schließen, Stichwort Fachkräftemangel. Mein Sohn, der ja eben nicht bei der Wasserversorgung, der Trinkwasserversorgung sein Schülerpraktikum machen konnte, macht jetzt sein Schülerpraktikum bei einem IT-Unternehmen, sitzt hier im Homeoffice und arbeitet aus dem Homeoffice heraus und unterstützt eben für 2 Wochen dieses IT-Unternehmen, was in Bonn sitzt. So viel dazu. Mal gucken, was er so sich wählt in seiner
Berufung. Bei Lars wird es jetzt gerade dunkel und ein Wurm kriecht durch das Bild. Um Gottes Willen, Lars, bist du noch da? Hilfe, Hilfe, Lars, vielleicht nächste Woche, ich weiß es nicht.
Aber du weißt ja, die ITler fangen spät an. Ich glaube, er fängt um 10 an zu arbeiten insofern.
Ach so, dann warst du nicht der Wurm.
Ja, wir sind doch safe.
In dem Sinne, 8:51 Uhr, wir werden ausnahmsweise mal pünktlich mit einem, ja, wichtigen, aber nicht so beglückenden Thema auf. Lars, ich wünsche dir was. Mal schauen, was wir nächste Woche auf der Pfanne haben. Und ich werde mich nicht jede Woche hier verkleiden.
Schade.
Lars, du bist mein Sohn.
Da war noch ein Schweinegrunzen am Ende.